Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Meta-Chef Mark Zuckerberg möchte, dass wir noch mehr und noch länger am Handy hängen und uns da mehr persönlich zugeschnittene KI-Inhalte reinziehen. Mehr dazu gleich. Außerdem besuchen wir ein ganz neues Museum, und zwar ein Kunstmuseum in Rotterdam, das sich seit heute mit der Migration beschäftigt. Und wir erfahren etwas darüber, wie die Funkstadt Nauen in Brandenburg in koloniale Ambitionen und Verbrechen des Deutschen Reiches verwickelt war. Die KI kann schon so viel: Kunstwerke entwickeln, Geburtstagsreden für die Großtante schreiben, Auto fahren oder Waffensysteme steuern. Aber die KI ist bisher nicht perfekt, sie macht Fehler und daher muss sie trainiert werden mit Daten. Der US-Konzern Meta will in Europa öffentliche Nutzerinhalte fürs Training seiner KI Meta AI verwenden. Zu Meta gehören zum Beispiel Instagram, Facebook und WhatsApp. Und diese sozialen Netzwerke sollen dann wiederum auch mit KI-Inhalten, die einen würden sagen, angereichert werden, die anderen vielleicht eher geflutet. Nils Dams ist unser Korrespondent in LA. Guten Abend.
Guten Abend.
In den letzten Tagen hat Meta-Chef Mark Zuckerberg einiges darüber erzählt, wie er sich die Zukunft seiner Social-Media-Apps vorstellt. KI spielt dabei eine immer wichtigere Rolle. Was hat er vor?
Mark Zuckerberg will seine Plattformen, die großen Netzwerke, die von Milliarden Menschen benutzt werden, mehr und mehr zu reinen Entertainment-Abspielstationen umbauen. So klingt das zumindest. Natürlich gab es schon immer Unterhaltung bei Facebook oder Instagram, lustige Bilder oder Videos. Aber die Inhalte kamen bisher eben vor allem von Menschen. Künftig sollen die KIs da eine größere Rolle spielen. KI-erstellte Inhalte sollen eine größere Rolle spielen. Zuckerberg spricht da auch selbst von der dritten Epoche von Social Media. In der ersten Epoche ging es darum, dass sich Freunde und Familie vernetzen. In der zweiten kamen die Creator dazu, also die auch hauptberuflich Inhalte erstellen und damit auch viel Geld verdienen können. Und jetzt sei die dritte Epoche der KI-generierten Inhalte angebrochen. Warum macht er das? Er will wohl einfach mehr Inhalte auf seinen Plattformen bieten, denn er glaubt, dass wir künftig noch mehr Zeit haben werden, um uns mit seinen Apps zu beschäftigen, weil er glaubt, dass uns KI mehr und mehr Arbeit abnimmt.
As productivity grows,
weil die Produktivität steigt, verbringt der Durchschnittsmensch weniger Zeit mit der Arbeit und mehr und mehr mit Unterhaltung und Kultur.
More of what people spend their time on.
Und was er damit meint, ist eben, dass wir mehr mit Meta-Apps rumdaddeln werden.
Noch mehr. Meta ist ja mal angetreten und dafür geliebt worden, Sie haben es gesagt, Menschen weltweit zu verbinden. Wie wichtig wird denn das in Zukunft überhaupt noch sein?
Also das wird es schon noch geben, ne, sagt Mark Zuckerberg. Also man kann schon noch Inhalte von Freunden sehen, man kann sich auch noch Nachrichten hin und her schicken, klar. Aber die menschliche Interaktion, also die Diskussion auf den Plattformen und so weiter, so wie wir damit mal angefangen haben, als wir alle einen Facebook-Account aufgemacht haben, die soll nicht mehr so im Vordergrund stehen, denn die findet laut Mark Zuckerberg sowieso längst woanders statt.
We think about Facebook und Instagram.
Facebook, Instagram sind Entdeckermaschinen. Die Leute entdecken hier interessante Dinge, tauschen sich dann aber darüber in Gruppen oder 1-zu-1-Chats aus. Genau, und das sei schon interessant, weil er ja im Grunde sagt, ja gut, das Soziale an den sozialen Medien, also dass wir uns eben darüber unterhalten und diskutiert wird, das fällt jetzt weg. Ihr schaut euch bitte einfach nur noch die dann eben vor allem von KI generierten Bilder und Videos an. Und wenn ihr diskutiert, dann macht ihr das ja sowieso im privaten Rahmen. Wie das dann aber konkret aussieht, also da bin ich auch mal gespannt, wie das dann sein wird. Denn noch gibt es Kommentarfunktionen bei Instagram und Facebook. Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht.
Dann sind die sozialen Netzwerke auf einmal gar nicht mehr so sozial. Alle Tech-Firmen sind im Rennen um die leistungsstärkste KI. Ist es da nicht einfach nur logisch, dass Meta jetzt eben auch die Daten seiner Nutzer zum Training seiner KI verwenden will?
Das ist aus deren Sicht natürlich total nachvollziehbar. Daten sind absolut essentiell, um gute KIs zu entwickeln. Man braucht viel Energie, ne? Man braucht viel Strom, man braucht einfach starke Rechner, viele Chips dafür und man braucht eben vor allem auch Daten. Deshalb sind die auch alle so scharf drauf hier im Silicon Valley, die ganzen KI-Firmen, gute Daten zu bekommen. Die große Kritik an Meta ist, die Daten erstmal standardmäßig einsammeln zu wollen. Wenn ich nicht widerspreche, dann passiert das. Und das Besondere bei Meta im Vergleich zu anderen KI-Firmen ist, dass dass deren Apps Instagram, Facebook, Threads jeden Tag von über 3 Milliarden Menschen genutzt werden, die eben auch einfach sehr viele Dinge von sich preisgeben. Allerdings sagt Meta, man benutze dafür nur die Inhalte, die sowieso öffentlich gepostet werden. Es geht also nicht um die Privatchats mit Mama bei WhatsApp zum Beispiel.
Trotzdem hat Metas Plan in Deutschland für Wirbel gesorgt. Man ist hier natürlich auch sehr um den Datenschutz besorgt. Und die Verbraucherzentrale NRW zum Beispiel hat Meta abgemahnt. Aber in den USA gibt es ja jetzt schon eine neue App von Meta, die vermutlich sogar noch mehr Daten abgreift. Was ist das für eine App?
Das ist die Meta AI App, also AI, Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Und das ist wahrscheinlich der Albtraum aller Datenschützer. Das ist eine App, die hat eine künstliche Stimme und mit der kann ich tatsächlich über alle möglichen Themen sprechen. Gibt es in ähnlicher Form auch von anderen Anbietern, OpenAI zum Beispiel oder auch von Google. Die kann ich nach einem Rezept für einen Apfelkuchen fragen. Mit der kann ich mich aber auch über ganz persönliche Dinge unterhalten. Und das klingt dann zum Beispiel so. Meine Ex-Freundin hat heute Geburtstag. Soll ich dir jetzt gratulieren oder nicht?
Was ist passiert mit deiner Ex-Freundin?
Ja, also da wird auch schon mal kritisch nachgefragt, was da eigentlich genau los ist. Und was ich mit dieser App bespreche, das speichert die auch ab. Und es ist dann sozusagen so, dass die mit der Zeit immer mehr über mich weiß. Also man kann auch sagen, alles, was ich mit dieser App bespreche, da liest und hört Meta oder Mark Zuckerberg mit. Die analysieren dann diese Nachrichten. Und ja, Meta macht ja schon immer Geld damit, dass mir möglichst passgenaue Werbung ausgespielt wird. Und das passiert jetzt künftig eben auch mit den KIs. Oder das ist zumindest der Plan. Ich plaudere über irgendwas mit dieser App und die weiß dann immer mehr über mich Bescheid und kann mir dann eben immer passgenauere Werbung zuschneiden. Ein Beispiel, die App weiß, wann meine Ex-Freundin Geburtstag hat, die weiß, dass ich sehr gerne Apfelkuchen esse und dann kriege ich möglicherweise irgendwann Werbung. Hey Nils, willst du deiner Ex-Freundin nicht mal einen leckeren Apfelkuchen backen? Hier ist der Link, da kannst du alle Zutaten bestellen, sowas.
Okay, Herr Dams, Sie machen mich extrem neugierig, was da mit Ihrer Ex-Freundin läuft. Aber wenn ich jetzt nicht möchte, dass meine Daten für das Training einer Meta-KI verwendet werden, was muss ich dann tun? Denn eine wichtige Frist, die läuft ja, ich glaube, Ende Mai ab.
Genau. Am 27.05. bis zu diesem Zeitpunkt muss man widersprochen haben, wenn man nicht will, dass öffentlich gepostete Inhalte von Meta bei zum Beispiel Instagram oder bei Facebook, dass die verwendet werden, um Meta-KIs zu trainieren. Und es gibt entsprechende Formulare, da kann man dann widersprechen. Da muss man einfach die Begriffe Meta, KI und Widerspruch in eine Suchmaschine eingeben und dann findet man die auch ganz schnell. Wichtig ist, das geht auch noch nach dem 27.05. Also man kann dann auch noch widersprechen, aber wenn man das nicht bis zum 27.05. gemacht hat, dann werden eben die Daten, die nach dem 27.05. veröffentlicht oder gepostet werden, dann werden die möglicherweise schon zum Training von KIs benutzt.
Also nicht die, die ich davor schon gepostet habe.
Genau. Erst ab dem 27.05. werden die verwendet, also am besten bis dahin widersprechen.
Unser Korrespondent in LA, Nils Dams, über die Pläne des US-Konzerns Meta, der auch in Europa öffentliche Inhalte seiner Nutzer fürs Training seiner KI Meta AI verwenden will. Dankeschön.
Gerne.
Das Thema Migration war zentral im zurückliegenden Bundestagswahlkampf. Spätestens als die Union Ende Januar den Entwurf für ein Zustrombegrenzungsgesetz in den Bundestag eingebracht und dabei eine Mehrheit mit der AfD in Kauf genommen hat. In Rotterdam betrachtet man das Thema Migration jetzt aus einer künstlerischen Perspektive. Denn dort hat heute das erste Kunstmuseum eröffnet, das sich mit Migration beschäftigt. Privat finanziert und diesem Bau sollen noch weitere folgen, um ein neues kulturelles Zentrum in Rotterdam entstehen zu lassen. Kerstin Schweighöfer war für uns dort und hat es sich angesehen.
Auf Kadendrecht, einer Landzunge im Süden von Rotterdam, erhebt sich das neue Wahrzeichen der Stadt. Eine 30 Meter hohe, begehbare Spirale aus glänzendem Stahl. Kühn und schon von Weitem erkennbar. Wie ein Tornado bohrt sie sich aus dem Dach des neuen Kunstmuseums für Migration Phoenix. Denn für den verantwortlichen Architekten Marian Song aus Peking ist der Tornado eine Metapher für Reise und Bewegung.
It's a journey for movement.
Ich habe die Spirale als Doppelhelix gestaltet, in der man rauf und runter gehen kann, nach rechts oder nach links. Man muss also Entscheidungen treffen. Unterwegs trifft man Menschen. Das alles erinnert an die Reisen von Migranten. Am Schluss landen alle ganz oben auf einer Plattform mit Panoramablick. Das ist für mich eine Metapher für Hoffnung.
Das neue Museum befindet sich in einem langgezogenen, renovierten Speicherhaus, das nach Kriegsschäden und einem Brand wiederaufgebaut wurde. Wie Phönix aus der Asche. Niederländisch Phoenix. 1923 war es als größtes Speicherhaus der Welt gebaut worden. Im Auftrag der Holland-Amerika-Linie Hull. Ursprünglich eine niederländische Reederei, die mehr als 100 Jahre lang von Rotterdam aus einen transatlantischen Liniendienst betrieb. Ihr einstiges Hauptquartier, das heutige Hotel New York, liegt gleich gegenüber am Wilhelmina Pier, eine Anlegestelle, von der aus 3 Millionen Europäer Abschied von der alten Welt nahmen, um auf Schiffen der Hull nach Amerika und Kanada zu fahren. Unter ihnen Albert Einstein, der Schriftsteller Thomas Mann oder die Künstler Willem de Koning und Max Beckmann. Pier der Tränen wird der Wilhelmina Pier deshalb auch genannt. Pier of Tears. An diese 3 Millionen Menschen will das neue Museum erinnern. Und zwar erstmals durch die Augen von Künstlern, erklärt Direktorin Anne Kremers.
Phoenix ist ein Kunstmuseum.
Wir sind ein Kunstmuseum. Mehr als 100 Künstler erzählen vom Abschiednehmen, Heimweh, von Träumen und Neuanfang. Sie zeigen, dass Migration zeitlos und universell ist. Und vor allem sehr persönlich und emotional. Migration ist mehr als nur Fakten und Zahlen. Es geht um Menschen.
Es geht um Menschen.
In der gigantischen Ausstellungshalle im ersten Stock sind auf 6000 Quadratmetern rund 150 Arbeiten zu sehen. Ein New Yorker Stadtbus in Originalgröße, aber aus Stoff, von Pop-Art-Künstler Red Grooms. Man kann ihn betreten, sich zwischen die Passagiere setzen und sich wie ein Migrant in New York fühlen. Neben Werken von zeitgenössischen Künstlern sind auch berühmte Maler früherer Jahrhunderte vertreten. Max Beckmann mit einem Strandgemälde, Rembrandt mit einer Flucht nach Ägypten. Zu den jüngsten Ankäufen zählt ein Porträt von Erasmus von Rotterdam aus dem Atelier von Hans Holbein, weil der berühmte Humanist Flüchtling und Migrant war und die ganze Welt als sein Vaterland bezeichnete.
Heel de wereld is mijn vaderland.
Insgesamt wurde eine Kollektion aus rund 200 Gemälden, Skulpturen, Videos und Installationen aufgebaut. Plus nochmal knapp 200 dokumentarische Fotoarbeiten, die im Erdgeschoss eine beeindruckende Ausstellung formen. Finanziert wurde das neue Museum Phoenix von der privaten Stiftung Droom en Daad, zu Deutsch Traum und Tat. Ihr Ziel? Die Kunst und Kultur in der Stadt Rotterdam stärken. Die Stiftung wurde von der Familie van der Vorm gegründet, die im Rotterdamer Hafen reich geworden ist. Geleitet wird die Stiftung von Wim Pabes, dem ehemaligen Direktor des Amsterdamer Rijksmuseums. Über Geld reden wir nicht, sagt er. Rund um das Phoenix sollen in den nächsten Jahren 5 weitere Kulturinstitutionen entstehen, darunter ein Tanzhaus und ein Fotomuseum. Pabes ist sich sicher.
Hier entsteht das kulturelle Herz von Rotterdam.
Das neue Kunstmuseum zur Migration ist ein gelungener Anfang.
Und seit heute ist es geöffnet. Kerstin Schweighöfer war das mit einem ersten Rundgang durch das neue Museum. Falls Sie noch einen Grund brauchen, mal ins brandenburgische Nauen zu fahren, dann kommt hier jetzt einer. Es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal die älteste noch aktive Sendeanlage der Welt zu besuchen. Die Sendemasten sind imposant. Noch bis 2011 hat die Deutsche Welle unter anderem von dort ihr Programm gesendet. Ein beeindruckendes, mehr als 100 Jahre altes Hauptgebäude aus Klinkerfassade vom Architekten Hermann Muthesius gibt es auch. Und die Sendeanlage hat eine wechselvolle und interessante Geschichte. 1906 wurde sie ins Leben gerufen und kurz darauf hat sie Funkstationen in Kamina in Togo und Windhoek in Namibia angefunkt. Dieses Funkdreieck war ein koloniales Vorzeigeprojekt des Deutschen Reiches kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und eine Ausstellung nicht in Nauen, sondern in Potsdam im Brandenburg-Museum widmet sich jetzt diesem Funkdreieck unter dem Titel »Signale der Macht«. Eine der KuratorInnen ist Katalin Krasnohorkai. Willkommen, Fazit.
Vielen Dank.
Wie kam es zu dieser Idee für diese Ausstellung?
Wir waren mit dem Co-Kurator Professor Dieter Daniel im Austausch darüber, welche Mikrogeschichten globale Auswirkungen haben könnten. Und Dieter Daniel hat uns dann auf Nauen aufmerksam gemacht. Und zwar noch vor 2 Jahren, als wir mit der Recherche angefangen haben. Und wir sind darauf gekommen, dass niemand über dieses sehr beeindruckende Werk der Architektur und auch der Technikgeschichte Bescheid weiß. Und das hat uns dann tatsächlich sehr erstaunt. Und wir haben uns dann auf die Suche gemacht nach den Quellen, nach den Materialien, was kann man über diese Station wissen. Und tatsächlich gibt es Forschung und es gab auch schon Publikationen zu dem Thema. Aber heute ist die Verbindung dieser Telekommunikationsanlage zur Kolonialgeschichte weitestgehend unbekannt. Und wir haben gemerkt, dass diese Geschichte der Macht, der Geschichte der Telekommunikation und Kontrolle und Abhängigkeit im kolonialen Machtgefüge auch in Togo, wo die Station gesendet hat, und auch in Namibia, beide ehemalige deutsche Kolonien, eher unbekannt waren. Und wir haben versucht, Akteure, Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen ausfindig zu machen, die uns über diese Geschichte aus heutiger Sicht, aus ihren Perspektiven erzählen können.
Bevor wir zu denen kommen, vielleicht noch einen Schritt zurück. Inwiefern äußert sich denn diese Macht oder dieses koloniale Projekt? Denn jetzt so ganz naiv könnte man ja sagen, okay, drei Funkstationen ist ja toll, da können Menschen miteinander kommunizieren über den ganzen Globus hinweg. Also wie äußert sich da dieses Machtgefälle?
Genau. Die Funktechnik diente nicht einem einfachen Informationsaustausch. Sie wurde gezielt zur militärischen Kontrolle und zur Unterdrückung der kolonisierten Bevölkerungen genutzt. Und zwar von Anfang an, also von der Konzeptionsphase an. Das ist auch eine Allianz zwischen dem Deutschen Reich Anfang des 20. Jahrhunderts und einer privatwirtschaftlichen Firma, die extra dafür gegründet wurde, die Firma Telefunken, die in dieser Konstellation bemüht waren, das Deutsche Reich als globalen Machtakteur zu positionieren und sich die Herrschaft über die kolonisierten Bevölkerungen zu sichern. Das ging tatsächlich so weit, dass der erste Völkermord im 20. Jahrhundert gegen die Ovaherero und die Nama ohne die drahtlose Telegrafie, das Genozid ausübenden Kommandeur Lothar von Trotha, nicht hätte ausgeübt werden können, wenn die Verbindung, die Kommunikationsverbindungen nicht drahtlos übertragen werden konnten.
Also der Name Telefunken ist wahrscheinlich sehr vielen bekannt, aber wird sicherlich nicht bei den meisten mit dieser Geschichte in Verbindung gebracht. Sie haben jetzt diese Ausstellung mit einem Künstler aus Togo, einer Künstlerin aus Namibia und zwei Künstlerinnen aus Leipzig entwickelt. Wie sind Sie denn im Team vorgegangen? Also haben Sie auch vor Ort zusammengearbeitet?
Ja, uns war das tatsächlich sehr wichtig, künstlerische Positionen in diese sehr komplexe Geschichte mit reinzuholen. Denn die Fragen, die aus dieser Komplexität hervorgehen, die können eigentlich nur Künstler gut beantworten. Und wir sind auf Tuli Mekonjo aus Namibia, auf Frederike Moormann und Angelika Waniek aus Leipzig und auf Mathieu Aïté aus Togo gekommen, weil alle schon vorher sich intensiv mit dieser Geschichte auseinandergesetzt haben und teilweise schon jahrelange Forschung zu den Stationen in Windhoek und Kamina gemacht hatten. Und wir hatten tatsächlich das große Glück, dass sie sich auf dieses Experiment eingelassen haben. Und wir sind dann mit Tuli Mekonjo im letzten Jahr im August in die Station in Nauen gegangen. Dort war sie die erste namibische Person, die diese Station überhaupt betreten hat. Und sie hat dort quasi spontan eine Performance entwickelt, wo wir alle uns einig waren, dass wir das auf jeden Fall in einen größeren Kontext setzen möchten und in der Ausstellung zeigen wollen. In welcher Form, das hat sich dann im Laufe dieses Dialogprozesses, dieses gemeinsamen Forschungsprozesses ergeben. Und letztendlich hatte sie eine Parallelperformance in Windhoek gemacht, bei den Ruinen der dort vorhandenen, noch vorhandenen Überresten der Station. Und somit die Verbindung zwischen Windhoek und Nauen 110 Jahre nach der Sprengung der Station in Windhoek wiederhergestellt.
Und das zeigen Sie jetzt als Video oder per Fotos oder wie haben Sie diese Orte in die Ausstellung geholt?
Die Orte werden sehr lebendig in die Ausstellung geholt mit einer großen Videoarbeit von Tuli Mekonjo, wo man auch mit einer Drohnenaufnahme quasi reingesogen wird in die Landschaft um diese Station in Windhoek und auch in Nauen. Sie hat dazu eine kontemplative Textilarbeit entwickelt, wo man sich wie in einem Schutzraum nochmal aufhalten kann und sich dort mit den sehr vielen Archivfotos, die Tuli Mekonjo im Rahmen dieses Projektes hier in Berlin zum ersten Mal gesichtet hat, auch auseinandersetzen kann. In der Installation der beiden deutschen Künstlerinnen hat man ein Hörspiel, die einen dann tatsächlich in die Areale um Nauen herum quasi mit reinholen. Und auch die Station in Kamina wird in dem Film von Madhya Aite sehr eindrucksvoll sichtbar.
In Deutschland ist die Sendeanlage noch aktiv. Inwiefern wirken denn die Funkstationen noch in Togo oder in Namibia nach, selbst wenn sie dort nicht mehr existieren?
Das ist eine der großen Zäsuren, die wir auch in der Ausstellung behandeln. Denn die Unverhältnismäßigkeit zwischen einem riesigen Muthesius-Bau, die immer noch im Betrieb ist, und ein paar spärlichen Überresten, die auf den ehemaligen Geländen in Kamina und Windhoek zu sehen sind, spiegeln auch die Unproportionalität der Zugänglichkeit zu diesen Geschichten in der heutigen Erinnerungskultur wider. In Windhoek ist es so, dass dieses Areal weitestgehend unbekannt ist als ein Ort der drahtlosen Telegrafie. Man kann sich das so vorstellen, am Anfang des 20. Jahrhunderts war das die Spitzentechnologie. Es gab kein mehr und höher als diese Stationen in Kamina und Windhoek, und die wurden aber nur in wenigen Monaten Betriebszeit gesprengt. Weil der Erste Weltkrieg ausbrach und die britischen und französischen Truppen schon direkt davor standen und die deutsche Kolonialadministration hat entschieden, das zu sprengen, damit es nicht in fremde Hände geriet. Die Erinnerung daran ist in Windhoek überschattet über die Aufarbeitung des Genozids über die Ovaherero und Nama. Und deswegen ist diese weitergehende Geschichte der deutschen Kolonialherrschaft bislang noch im Schatten. In Togo ist es etwas anderes, weil es dort eine etwas lebendigere Erinnerungspolitik an diesen Ort gibt. Es ist ein touristischer Ort, wo auch Guides aus Lomé Touristen hinführen. Und aktuell ist es so, und das ist jetzt vor kurzem so, dass es sogar abgeriegelt ist und nur mit Eintritt betreten werden darf. Und die togolesische Regierung hat schon lange Pläne für einen Erinnerungsort, eine Art Museum, die die Geschichte dort aufarbeitet. Und in Nauen ist die Situation auch eine ziemlich interessante, weil es dort sehr bekannt ist, dass es die Funkstadt Nauen ist. Die Stadt nennt sich auch selber so. Es gibt Fußballvereine, die sich so nennen, oder auch die im Stadtmarketing ist das ein wesentlicher Aspekt, aber die Verbindung zur Kolonialgeschichte ist auch in Nauen, sogar in der Station bei den Mitarbeitern, weitestgehend unbekannt.
Signale der Macht. Nauen, Kamina, Windhoek. Eine Ausstellung im Brandenburg-Museum in Potsdam. Ab morgen ist sie geöffnet. Das war Katalin Krasno-Horkai aus dem Kuratorenteam. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Und vielleicht noch interessant, am 24. August kann man auch in die Großsenderstation in Nauen reingehen. Wir veranstalten dort ein Kulturprogramm, weil sonst ist die Anlage privatwirtschaftlich betrieben und eigentlich für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.
Okay, also diesen Termin merken wir uns auch noch.
Genau.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Bei den Filmfestspielen von Cannes sollte heute der Schauspieler Theo Navarro-Mussy über den roten Teppich laufen, zusammen mit dem Team des Wettbewerbsfilms Dossier 137. Das wurde ihm von der Festivalleitung untersagt. Hintergrund ist die Klage wegen sexuellen Missbrauchs gegen Navarro-Mussy, die allerdings im April abgewiesen wurde. Da die drei Klägerinnen in Berufung gingen, sei das Verfahren noch nicht abgeschlossen. So habe der Leiter des Festivals, Thierry Frémaux, argumentiert, wie die französische Zeitung Le Monde unter Berufung auf das Kulturmagazin Télérama berichtet. Beide Publikationen schrieben von einer beispiellosen Entscheidung. Die Anwältin des Schauspielers erinnerte daran, dass die Klage gegen ihren Klienten abgewiesen worden sei. Von einer Fortführung des Verfahrens wisse man nichts. Der Präsident der US-Elite-Universität Harvard zieht Konsequenzen aus den Mittelkürzungen der Regierung und verzichtet auf einen Teil seines Gehalts. Ab Juli will Alan Garber ein Viertel weniger beziehen. US-Medienberichten zufolge verdienen Harvard-Präsidenten etwa $1 Million im Jahr. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte mehrere Universitäten, denen sie eine linksliberale Ausrichtung vorwirft, finanziell unter Druck gesetzt. Unter anderem sollten Diversitätsprogramme gestoppt werden. Im Gegensatz zu anderen Hochschulen widersetzt sich Harvard den Forderungen, bei denen es etwa um Zulassungsverfahren, Verhaltensregeln und Personalentscheidungen geht. Die Universität geht auch juristisch gegen die Regierung vor. Es gibt eine neue Rekordhalterin in der Kategorie teuerstes Kunstwerk einer lebenden Künstlerin, Marlene Dumas. Ein Bild der südafrikanischen Malerin wurde bei Christie's in New York für umgerechnet 13,6 Millionen Euro versteigert. Das Werk von 1997 heißt Miss January und zeigt eine Frau, die von der Taille abwärts nackt ist, bis auf eine einzelne rosafarbene Socke. Marlene Dumas brach damit den Rekord von Jenny Saville. Deren ebenfalls nacktes Selbstporträt war 2014 für 12,4 Millionen Dollar verkauft worden. Über 1 Million Dollar weniger, als jetzt für Miss January gezahlt wurde. In James-Bond-Filmen trat er als Agent der Guten und als Bösewicht auf. Jetzt ist der US-Schauspieler Joe Don Baker im Alter von 89 Jahren gestorben. Das berichtet die Branchenwebsite Hollywood Reporter. Bakers Filmkarriere begann 1967 an der Seite von Paul Newman in Der Unbeugsame. Bekannt wurde Baker durch seine Auftritte in 3 James-Bond-Filmen. 1987 war er in Der Hauch des Todes als größenwahnsinniger Waffenhändler zu sehen. An der Seite von Pierce Brosnan spielte er die Rolle des CIA-Agenten Jack Wade in den Filmen Golden Eye und Der Morgen stirbt nie. Damit ist er einer von 2 Schauspielern, die sowohl einen Verbündeten als auch einen Gegner von Bond gespielt haben.
Es gibt Künstler, die in manchen Ländern Superstars sind und in anderen völlig unbekannt. Robbie Williams zum Beispiel, mehr als 70 Millionen verkaufte Tonträger, aber den US-Markt hat er nie erobert. So ähnlich ist es vielleicht mit der portugiesischen Künstlerin Paula Regu. In ihrer Wahlheimat England hat sie in der Tate Modern ausgestellt, in der National Gallery, außerdem einen royalen Verdienstorden bekommen. In Portugal ist ihr sogar ein Museum gewidmet. Und im deutschsprachigen Raum? Hier interessiert man sich erst seit kurzem für Paula Regu. In Hannover gab es schon eine Ausstellung, dann letztes Jahr in Basel und jetzt widmet sich das Folkwang-Museum in Essen der Künstlerin, die vor 3 Jahren gestorben ist. Sie hat sich häufig mit politischen Themen beschäftigt. Der Titel der Ausstellung deshalb The Personal and the Political. Susanne Lurwig hat sie gesehen.
Dickbäuchige, rotgesichtige Männer dominieren die Szene auf einem der ersten Bilder in der Ausstellung. Sie sitzen um einen Tisch. Einer träumt von einem Schwein, ein anderer hat einen Latz umgebunden. Fast alle haben Trinkbecher vor sich und blicken lüstern auf die Frauen im Türrahmen. Ein Ölgemälde, das Rego bereits als Teenagerin gemalt hat.
Wir haben Werke aus den Jahren 1950 und 51, wo man sieht, dass sie die grundlegenden Themen, die sie beschäftigt, das Verhältnis von den Geschlechtern untereinander, aber auch politische Aspekte, dass sie das schon ganz früh anlegt,
sagt Nadine Engel, Kuratorin der Ausstellung. Paula Rego wurde 1935 in Portugal geboren. Einem Land, in dem der Diktator Antonio Salazar herrschte, dessen Credo Vaterland und Familie wenig Platz für selbstbestimmte Frauen ließ. Sie wurden an den Rand gedrängt, wie im Werkpaar Day and Night der Künstlerin. Doch Paula Regos Frauen wehren sich, werden zum Tier.
Der Hund ist von Anfang an ganz stark präsent und dieses Verschmelzen zwischen dem Tierischen und dem Menschlichen, das ist ganz entscheidend für sie. Also sie ist jemand, die ganz stark die Grauzonen und auch die Abgründe des Miteinanders auch herausarbeitet.
In der chronologisch gehängten Ausstellung finden sich zahlreiche symbolische Tiere im Werk der 2022 verstorbenen Künstlerin. Hähne, die am Bildrand sitzen, zu mehr Wachsamkeit für eine geschützte Demokratie auffordern, oder ein Affe, ein Bär und ein Hund, die eine unkonventionelle Dreiecksbeziehung propagieren. Dabei ist die Welt in den 60er Jahren noch fest im Griff der Diktatur, wie Paula Regos Collage Iberian Dawn zeigt.
Sie kollagiert kleine Schnipsel mit kleinen Nachrichten am oberen Bildrand, die wie so eine Art Himmel oder Horizont auch ergeben. Und darunter steht die Welt eben Kopf. Da rollt der Panzer dann kopfwärts. Dieser Blick, den sie über Portugal hinaus von ihrer ganz spezifischen Situation auf die Weltgeschehnisse oder auf die Politik hat, das ist einfach uns ganz enorm wichtig.
Denn nicht nur Portugal wird Mitte der 60er von einem Diktator regiert, auch das benachbarte Spanien steht unter der Herrschaft Francos. Paula Rego, seit den 50er Jahren zum Studium in England, wendet sich in ihren Arbeiten immer wieder Portugal zu. Ihr Heimatland vergisst sie nicht.
Ich glaube, sie trägt Portugal in sich. Portugal ist immer ein Thema, das sie begleitet.
Paula Rego malte gegen die Ungerechtigkeiten an, kratzte sie in Platten, packte sie in Pastell. Ihre frühen Arbeiten sind höchst experimentell. Sie kollagierte, zerriss Sachen, setzte sie neu zusammen. In den 70ern folgte eine extreme Flächigkeit und starke Farbigkeit. Paula Rego nutzte aber nicht nur verschiedene Mal- und Stiltechniken, sondern tauchte auch in die Welt der Popkultur ein. Die Künstlerin arbeitete sich unter anderem am Disney-Universum ab und führte den Disney-Film Fantasia ad absurdum. Kräftige, ältere Frauen dominieren selbstbewusst die Szenerie, erklärt Antonia Kretzdorn, ebenfalls Kuratorin der Ausstellung.
Und hier statt den konventionellen Darstellungen oder vielleicht auch Vorstellungen von TänzerInnen, da eher ältere Frauen in schwarzen Tütüs eben darstellt. Man sieht eben, dass es eben darum geht, auch genau mit diesen Erwartungshaltungen zu brechen.
Paula Rego stellt häufig private Situationen dar, die so intim sind, dass sie fast schmerzhaft anzusehen sind. Von ungewollten Berührungen über schmerzvolle Geburten bis hin zu körperzehrenden Stillszenen. Die Bilder sind explizit und expressiv und finden ihren emotionalen Höhepunkt im vorletzten Raum. Hier werden 5 von Paula Regos bekannten Abtreibungsbildern gezeigt. Frauen, gepeinigt, aber würdevoll.
Die sind in einem ganz kurzen Zeitraum entstanden. Es gab eben 1998 ein Referendum, bei dem es einen Vorstoß gab, das Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch zu reformieren und auch zu lockern in Portugal. Und das ist durch eine ganz, ganz knappe Mehrheit abgelehnt worden von der Bevölkerung. Und man sagt, an dem Tag, an dem das Referendum gescheitert ist, hat Rego angefangen zu malen.
Paula Rego wusste schon früh, wie sehr Politik unser aller Privatleben bestimmt. Ihre Arbeiten sind Anklage und Anschauung zugleich. Die Frauen auf ihren Bildern sind aber keineswegs nur Opfer, sondern oft selbstbestimmt und stark. Während die Basler Schau ihren Schwerpunkt in Paula Regos Interesse an der Psychoanalyse setzte, stellt Essen nun ihren lebenslangen Einsatz für Frauenrechte und Demokratie ins Zentrum und entlässt die Besuchenden am Ende mit einem Hoffnungsschimmer, dass Kunst durchaus auf herrschende Verhältnisse einwirken kann.
The Personal and the Political im Museum Folkwang in Essen. Mehr als 130 Werke der portugiesisch-britischen Künstlerin Paula Rego. Bis zum 7. September ist die Ausstellung zu sehen. Ursprünglich war die Mailänder Triennale mal als Schau für Industrie- und Architekturdesign ins Leben gerufen worden. In den vergangenen Jahrzehnten hat sie sich aber auch der Kunst und Wissenschaft geöffnet. Die 24. Triennale ist gerade gestartet. Sie hat 24 Ausstellungsschwerpunkte und 19 Länderpavillons und versammelt zahllose Kuratoren, Wissenschaftler und Künstler rund um das Thema Inequalities. Um welche Ungleichheiten geht es da? Eberhard Spreng liefert uns einen Überblick.
Ministerium des Schlafes, Ministerium der Ernährungsgerechtigkeit, Ministerium der persönlichen Aufgaben. Kleine runde Themeninseln im Obergeschoss des Mailänder Palazzo dell'Arte bilden eine fiktive Republik der Langlebigkeit, die den Blick dafür schärft, was für ein langes, glückliches Leben entscheidend ist. Kuratiert hat dies der Direktor des italienischen Designmuseums Marco Zamicheli. Diese Triennale behandelt das Thema der Ungleichheiten auf 2 Ebenen, geopolitisch und biopolitisch. In meiner Republik der Langlebigkeit gehe ich über die klassische Medizin und die staatliche Krankenvorsorge hinaus. Auf Genetik, Biologie und Politik haben wir keinen Einfluss, auf individuelles Verhalten aber schon. Diese Ideensammlung für eine alternde Gesellschaft ist humorvoll verspielt und dies ist eine Ausnahme einer Schau, in der an Schnittpunkten von Wissenschaft, Architektur, Kunst und Design gewaltige Menschheitsaufgaben behandelt werden. Auf dem Papier mag Gleichheit vor dem Gesetz gelten, die Lebenswirklichkeiten sehen anders aus. Ein Video dokumentiert den verheerenden Brand des Londoner Grenfell Towers, dessen billiges, brandgefährliches Dämmmaterial 72 Menschen, überwiegend mit Migrationshintergrund, das Leben kostete. Ein Inferno, in dem sich Ungleichheiten offenbaren. Lebensumstände für arme Menschen mit den Mitteln der Architektur zu verbessern, macht sich die Norman Foster Foundation zum Ziel. Der Architekt sagt, wir zeigen Projekte wie zum Beispiel eine wilde Siedlung im ländlichen Indien, die von innen her erneuert werden soll, statt von Bulldozern platt gemacht zu werden. Oder Flüchtlingscamps, wo langlebigere Materialien im Gegensatz zum Zelt ein würdigeres Leben ermöglichen. Norman Foster vertritt noch ein Engineering, das sich für fähig hält, Menschheitsprobleme zu lösen. Ein anderer großer Ausstellungsschwerpunkt weist die menschliche Weltgestaltung in enge Grenzen. Er erzählt vom Bakterium als dem mächtigsten Baumeister der Erdgeschichte. Es ist Vorbereiter von Flora und Fauna und hat den Lebensraum Erde mehr als jede andere Lebensform geprägt. Architekt Mark Wickley schlägt daher eine neue Sichtweise auf Mikroben vor. Wir müssen über den Menschen hinausdenken, ihn anders betrachten. Als mobiles Ökosystem, bewohnt von Massen von Bakterien und abhängig von einer zutiefst bakteriell beherrschten Welt. Wir brauchen eine neue Denkweise, in der Bakterien als Helfer gesehen werden und nicht als Feinde. Was dies für Architektur bedeutet, erzählt eine große Ausstellungshalle im Mailänder Palazzo dell'Arte. Zeitgenössische Kunstpositionen bezogen in den letzten Jahren das Bakterienthema bereits in ihre Installationen ein. Die Triennale unterfüttert dies nun wissenschaftlich. So erklärt Beatrice Colomina von der Princeton University die Bedeutung einer gesunden Symbiose von Mensch und Bakterium. Gesundheit wird immer mehr mit dem Mikrobiom, der Darmflora, in Verbindung gebracht, die uns ernährt und schützt. Viele unserer Leiden sind Folgen des Verlustes an bakterieller Vielfalt. 2050 wird dies die Todesursache Nummer 1 sein. Einige Wissenschaftler halten diese Krise für bedeutender als die Klimakrise. Wir sind alle ungleich geboren. Mit diesen provozierenden Worten beginnt der Einleitungstext des Triennale-Präsidenten Stefano Boeri. Er versteht die Inequalities-Show als Abschluss einer Trilogie nach Broken Nature vor 6 und Unknown Unknowns vor 3 Jahren. Broken Nature zeigte den Versuch des Menschen, Umweltschäden zu reparieren. 3 Jahre später waren wir in der Covid-19-Pandemie. Wir begriffen, die Masse unseres Wissens ist viel kleiner als unseres Nichtwissens. Inequalities ist nun der nächste Schritt. Ohne Ungleichheiten zu berücksichtigen, kann kein ökologischer Wandel gelingen. Voraussetzung für seine Zukunft: Der Mensch sollte sich nicht als Baumeister, Ingenieur und Designer verstehen, sondern als Kurator und Treuhänder einer Welt, von der er nur ein kleiner Teil ist.
Eberhard Spreng über die 24. Internationale Triennale in Mailand. Und damit kommen wir jetzt zur Kulturpresseschau und zum King. Und damit ist diesmal nicht Arno Otzesek gemeint.
Elvis, seine Stimme und ich, heißt ein Artikel in der Tageszeitung Die Welt, in der Hans-Ulrich Gumbrecht bekennt: Als Kind im Nachkriegsdeutschland hörte ich zum ersten Mal Elvis Presley im Radio. Bis heute berührt mich der Klang seiner Stimme als die eines anderen Amerikas. Elvis gehört auch zu unseren eigenen musikalischen Olympiern, und umso lieber zitieren wir, wie Gumbrecht als kleiner Hans-Ulrich eines Abends unter der Bettdecke Don't hörte und der Song ihn ein Leben lang für Elvis' Stimme einnahm, wie er erklärt. Das Wort Don't, das zu Beginn 3-mal wiederholt wird und auch den Song beschließt, ließ diese Stimme in einer dunklen Schönheit erstehen, die meine ganze Aufmerksamkeit eroberte und bei mir eine Gänsehaut auslöste. Sie gab mir das Gefühl, auf angenehme Weise überwältigt zu werden, und ich empfand eine glückselige Traurigkeit, wenn der Song nach knapp 3 Minuten ausklang. Nichts schien zwischen Elvis Don't und mir zu stehen. Der Song wirkte natürlich und aufrichtig, mit einer unbekannten sommerlichen Wärme. Hans-Ulrich Gumbrecht in der Welt. Wenn Sie auf aktuelle Popmusik stehen, könnte Sie der Eurovision Song Contest interessieren. Das Finale ist am Samstag. In der Tageszeitung führt Daniel Bax aus, warum Israel vom ESC ausgeschlossen werden sollte. Die Teilnahme Israels dient nur dazu, den Schein einer Normalität aufrechtzuerhalten, die es längst nicht mehr gibt. Der ESC macht sich damit zu einer Bühne für israelische Propaganda. Dass man von dort in diesem Jahr eine Sängerin schickt, die den Angriff der Hamas am 7. Oktober überlebt hat, passt in die propagandistische Linie der Regierung, immer wieder auf die Kriegsverbrechen der Hamas hinzuweisen, um von eigenen Kriegsverbrechen abzulenken oder diese gar zu rechtfertigen. Allen und namentlich allen sogenannten Cis-Heteros, die allein oder zu zweit gern mehr Lust an der Lust hätten, sei der Taz-Artikel »Ärmel hoch und ab ins Pussy-Bergwerk« empfohlen. Die Zirklusion sollte einst den Heterosex revolutionieren. Fast 10 Jahre danach ficken wir immer noch wie zuvor. Doch es ist nicht zu spät, meint Susanne Rehlein. Ihre kompetenten Ausführungen zu den keineswegs unbekannten Techniken der Stimulierung sind sprachlich, allerdings so präzise und freizügig zugleich, dass wir hier kein peinlich berührtes Stirnrunzeln ihrerseits riskieren wollen und die Süddeutsche Zeitung aufschlagen. In der Julia Werner über Gefühle als Werbemittel für fast jede beliebige Botschaft nachdenkt und klarstellt, die Authentizität, die damit bewiesen werden soll, geht dabei verloren. Das gilt laut Werner besonders für die Tränenströme, die zwecks Aufmerksamkeitserheischung durch die reale Welt und das Internet fließen. Es scheint, als habe das Heulen an sich mittlerweile eine abstumpfende Wirkung. Alle Tränen, die wir so nebenbei entweder konsumieren oder auch selbst weinen, weil das hoffnungslos überfüllte Tierheim mal wieder ein Rettungsdrama gepostet hat, sind ja auch nichts anderes als ein schneller Online-Orgasmus. Nur selten schädlich, aber immer ohne Konsequenzen, also echte Verbindung. Schon mal einen dreibeinigen, blinden Kettenhund adoptiert? Eben. Die moderne Träne wirkt erhebend, als Beweis, dass das eigene Herz noch nicht aus Stein ist. Man fühlt sich wie ein besserer Mensch. Ist aber nur so ein Gefühl. Julia Werner in der SZ. Nicht nur auf Gefühlen beruht die Einschätzung, dass sich Deutschland in Zukunft besser verteidigen können sollte, als es der Status quo erlauben würde. Und darum fordert der Historiker und Oberst der Reserve Burkhard Meißner in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, eine künftige Wehrpflicht sollte alle Lebensalter und Gesellschaftssphären erfassen. Und Meißner weiter, Institutionen und Strukturen einer solchen Dienstpflicht zu entwickeln, die der Vielfalt und Komplexität des Lebens entsprechen, das verteidigt werden soll, darauf sollte sich die Debatte über Wehrpflicht richten. Regierung und Bürger dürften bald erkennen, dass Freiheit nur verteidigt wird, wenn die Bürger dies als Pflicht selbst in ihre Hand nehmen. Mit Opfernationalismus hat das nichts zu tun, sondern mit der Einsicht, nur wer verteidigungsfähig ist und sich verpflichtet, für die Freiheit Opfer zu bringen, kann verhindern, dass sein Leben und seine Freiheit tatsächlich zu Opfern werden. Ja, das ist wohl so. Und das finden wir im Grunde traurig. Und zwar unabhängig davon, dass die Frankfurter Rundschau per Überschrift eine passende Erlaubnis enthält, nämlich die Erlaubnis, traurig zu sein.
Arno Zessek mit der Kulturpresseschau. Das war Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges.